Wie klingt eigentlich Hopfen?
Hallo liebe Bier- und Hopfenfreunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hopfenklang, dem gemeinsamen Podcast von Brauwelt und Bad Haas. Mein Name ist Lydia Junkersfeld und ich bin die Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt und des Wissenschaftsmagazins Brewing Science. Mehr denn je gilt es heutzutage, Stoffe, und da gehört auch Hopfen dazu, sofern es irgendwie geht, wieder zu nutzen oder weiter zu nutzen. Genau diese Frage haben sich Dean Hauser, Arnbjørn Stockholm und Thomas Schellhammer von der Oregon State University in Sachen Hopfentreber gestellt. Das Thema der heutigen Folge heißt Hopfentreber aus dem Dryhopping, Reststoff oder Rohstoff. Ich begrüße heute wieder Markus Ernst und Marc Zunkel, die Hopfenexperten vom Brewing Solutions Team bei Bad Haas.
Hallo zusammen.
Hallo.
Ja, Markus, die Frage an dich: Lässt sich Hopfentreber aus dem Dryhopping wiederverwerten?
Also grundsätzlich ist die Frage mit Ja zu beantworten, da wir vor allen Dingen die für die bittere wichtige Alphasäure nicht in Lösung bringen beim Dryhopping.
Dann schauen wir doch jetzt mal in die Studie. Was war der Anlass für die Studie und ja, wie sahen die konkreten Ziele dabei aus?
Der Anlass oder der Anstoß für diese Studie sind die vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten gestiegenen Dryhopping-Raten, also auch in Anführungszeichen eine Verschwendung von Hopfenbitterstoff. Und das Ziel dieser Studie war eben, diese Verschwendung zu minimieren und den Einsatz in Sudkessel zu prüfen im Hinblick auf die Isomerisierungsrate, also wie gut isomerisiert diese Alphasäure aus dem Dryhopping. Und ein für mich auch sehr entscheidender Faktor, wie äußert sich denn diese Isoalphasäure aus den Spantops sensorisch?
Welche Versuche haben die Autoren denn jetzt durchgeführt?
Also an sich ist der Versuchsaufbau in zwei Teile unterteilt worden. Sie haben zum einen Vorversuche im Labor gemacht, bei dem sie eben dieses Spantmaterial untersucht haben und anhand der Menge an Alphasäure zurückgerechnet haben, um die Menge an Alphasäure im finalen Bier über die Spent-Pellets zu erreichen. Das einmal eben im Labormaßstab. Und dann haben sie die Ergebnisse aus dem Labormaßstab genommen und das Ganze dann auch in einer regulären, dort vor Ort ansässigen Craft Brewery umzusetzen und die Ergebnisse aus dem Labor zu bestätigen. Und zu erwähnen sei dabei noch, dass sowohl im Labormaßstab wie auch im Großmaßstab immer der Vergleich Hopfen-Pellets zu Spent-Hops angestellt wurde, eben auch um die sensorische Vergleichbarkeit und eben auch die Ausbeute zu vergleichen.
Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, es gab ja auch einige Probleme bei den Versuchen. Wie war das denn mit der Vergleichbarkeit?
Ja, das mit den Problemen bei der Vergleichbarkeit. Es ist so, dass die Kochzeit unter anderem im Labormaßstab nicht exakt vergleichbar war mit der Kochzeit im Großmaßstab, sodass wir da auf jeden Fall auch analytisch feststellbar unterschiedliche Bitterstoffgehalte haben oder Isoalpha-Gehalte hatten.
Noch dazu kann ich hier es ein bisschen ergänzen, da haben die bei der Ausbeuteversuche, wenn man sagt Ausbeuteversuchen, wir reden hier von der reinen Bittergabe, kann man auch sagen, aber dass wir hier über die Bitterstoffausbeute bei Koch anfangen. Und im Labormaßstab hat er eine zweifache Bestimmung gemacht und Werten zwischen 28 und 30% bekommen, was man als normal bis unterdurchschnittlich für so ein Kochsystem aufweist. Bei der Großmaßstab oder Pilot-Sud hat er nur eine einfache Bestimmung und hier hat er eine relativ niedrige Ausbeute von 21% bei den Pellet Hops und 27% bei der Spent Hops. So relativ ungewöhnlich, so eine niedrige Ausbeute bei der Pellet Hops zu haben. Das würden wir eher als kritisch ansehen. Und wir werden auch, wenn wir über die Sensorik reden, da sehen wir auch Unterschiede mit der Isoalphasäuregehalt.
Gut, das heißt, es gab ein paar Probleme beim Versuchsaufbau, aber kommen wir mal zu den Ergebnissen. Wie sehen die aus? Darf man die Hoffnung haben, dass wir bald Spent Hops in der Praxis sehen?
Also wenn man die reinen Laborwerte vergleicht, sieht man, dass es reproduzierbar ist oder vergleichbar ist. Allerdings betrachtet man eben die in der größeren Produktion, in der regulären Produktion, sieht man, dass es doch nicht ganz so einfach ist. Bleiben wir jetzt bei dem Beispiel der Bitterstoffe, also in dem Fall konkret die Isoalphasäure. So haben wir eine Diskrepanz im Großmaßstab von über 7 IBU. Wir bei uns im Sensorik-Panel sagen, dass alles, was mehr als 5 IBU ist, deutlich sensorische Unterschiede zeigt. Und somit sind die Ergebnisse auch in Bezug auf die Sensorik erwartungsgemäß unterschiedlich in der Bewertung der Bittere.
Im nächsten Schritt hat er die Pellet- und Spent-Hop-Biere Hopfen gestopft. Daraus hat er am Ende 4 Biere und diese wollte er unter normale Bierkonsumenten verkosten lassen. Der hat eine Skala von 1 bis 9 für das Aroma und Overall Liking und auch die Bittere gehabt. Und die 70 Verkoster haben an dieser Verkostung teilgenommen. Mit dieser Verkostung wollte er normale Bierverkoster schauen, ob diese Spent-Hop-Biere irgendwelche schlechte Eigenschaften haben. Bei den Ergebnissen von Aroma, Overall Liking und Bittere gaben sehr ähnliche Ergebnisse. Alle Liking-Ergebnisse waren um die 6 und das gab kein Ausreißer, dass eine schlechtere Qualität bei den Spent Hops Biere vorhanden war.
Das heißt also, dass man Spent Hops durchaus einsetzen kann, um sie nochmal zu verwerten. Da spricht vor diesem Hintergrund nichts dagegen. Aber es gibt sicherlich noch ein paar andere Dinge, die man beachten muss. Es geht ja nicht nur um die Ausbeute. Wie sieht's mit potenziellen Risiken aus?
Bei dem Thema praktische Umsetzbarkeit ist dann eine andere Frage. Das Thema wurde mehrmals aufgegriffen von vielen verschiedenen Wissenschaftlern und da haben wir einiges gelernt. Einmal können wir sagen, wir können sehr viel Alphasäure aus diesen Spent Hops gewinnen. Allerdings haben alle Ergebnisse auch in diese Artikeln wurde das erwähnt, dass wir keine Reproduzierbarkeit von den Spent Pellets herrschen. Bei der praktischen Umsetzbarkeit an sich in der Brauerei sieht es sehr schwierig aus und sehr kritisch. Es gibt mehrere Gründe hier dafür. Erstens, die Trennung von den Pellets ist ein Thema und die müssen gelagert werden. Wenn irgendwas mit Bier gelagert ist, wissen wir, das kann zu mikrobiologischen Problemen führen. Und wir wissen auch nicht abhängig von der Hopfensorte, vom Bierstil, wie die Hopfen eingesetzt würden bei der Kalthopfung. Gibt es so viele Faktoren und da ist viele Fragen zu beantworten, wie man das tatsächlich in einer Brauerei umsetzen kann.
Ergänzend zu dem, was Marc gesagt hat, Homogenität ist da auch ein ganz, ganz großer Faktor. Marc beschreibt jetzt, dass die Auslaugung, also die Ausbeute in dem Dry-Hopping-Prozess schon sehr unterschiedlich ist und ich dieses halt entsprechend ausgleichen muss. Entweder, dass ich eine homogene Spent-Hop-Masse kreiere, die ich entsprechend auch aufreinigen muss, oder dass ich entsprechend Kapazitäten habe, um bei unterschiedlichen Bitterstoffausbeuten die finalen Biere entsprechend zu homogenisieren und dort eben ein gleichbleibendes Ergebnis zu schaffen. Beides, wie Marc schon erwähnt hat, hat unterschiedliche Vor- und Nachteile, die in der Praxis erst einmal umgesetzt werden müssen und wo es unserer Meinung nach wahrscheinlich auch noch weitere Studien benötigt, um die Reproduzierbarkeit und den wirtschaftlichen Nutzen auch wirklich zu haben.
Heißt also, wir können schon sehen, dass wir Alphasäure gewinnen, aber uns auf der anderen Seite auch Probleme einhandeln, die wir im Moment noch nicht genau definieren können oder bewerten können.
Genau, also das Potenzial ist gegeben. Jetzt müssen nur die Rahmenbedingungen für ein funktionierendes und reproduzierbares System geschaffen werden.
Ja, das klingt ja gar nicht so positiv, wie man eigentlich hätte meinen können. Es ist ja eigentlich eine gute Idee, die Spantops wieder zu verwerten. Seht ihr denn überhaupt Einsatzmöglichkeiten für das Material?
Grundsätzlich ja, wie anfangs auch schon erwähnt. Ich denke, es ist einfach abhängig davon, wie viel Hopfenmaterial ich fürs Dryhopping einsetze, beziehungsweise wie viel Hopfenmaterial ich gewinnen kann. Beispielsweise werden in der Studie 2,2 Gramm Pellets verwendet und um die gleiche Bittere zu erreichen, 11,4 Gramm Spenthop Material. Das heißt, ich brauche auch eine ausreichende Menge an Spenthop Material, um auf den gleichen Effekt zu kommen. Potenzial sehe ich vor allen Dingen im Bereich oder sehen wir vor allen Dingen im Bereich New England IPAs, Double Dry Hopped IPAs, also wo sehr, sehr hohe Dry-Hopping-Raten zu sehen sind. Eher wenig Potenzial sehe ich im Bereich, wo nur geringe Dry-Hopping-Raten verwendet werden, wie jetzt, ich meine, leicht gestopfte Lagerbiere, weil ich dort eben eine ausreichende Menge vorrätig halten muss, sammeln muss, um es dann auch wirklich effektiv einzusetzen. Und dann reden wir eben wieder über die Probleme der Lagerfähigkeit, mikrobiologische Stabilität etc.
Je größer das die Brauerei ist, desto schwieriger wird das. Ich könnte mir das ganz gut vorstellen in einer kleinen Brauerei, wo man Hopfen im Tank hat und man will das dann versuchen, in dem nächsten zuzugeben, könnte ich mir das gut vorstellen. Aber bei einer großen Brauerei, die richtig viel Menge an Hopfen für die Kalthopfung einsetzt, schwierig alleine, dass man diese Hopfenmasse separieren muss und zum Sudhaus transportieren muss.
Zudem dann auch die Frage der Reproduzierbarkeit ist. Umso größer die Brauerei, umso reproduzierbarer möchten sie ihre Biere haben. Da habe ich dann einen Faktor, der das beeinflusst. Im Kleinstmaßstab, glaube ich, ist es sehr realistisch, das wieder zu verwenden.
Das heißt, man muss doch sehr viele Aspekte hier bedenken, auch wenn man eigentlich einen positiven Grundgedanken hatte, das Material wieder zu verwenden. Aber so einfach ist es dann letztendlich doch nicht.
Ja,
damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich sage erneut vielen Dank an euch beide, Markus und Marc, für das Gespräch. Und Sie wissen ja, wenn Sie mehr zu dieser Forschungsarbeit wissen wollen, dann schauen Sie doch mal in die Mai-Juni-Ausgabe 2019 des Wissenschaftsmagazins Brewing Science unter www.brewingscience.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, sagen
Markus
und Marc
und Lydia.
Hopfenklang, der Podcast. So klingt Hopfen. Jeden Monat eine neue Folge. Im Internet bei der Brauwelt oder Barthas. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.